Hallo und herzlich willkommen zurück, hoffe ich, zu Söldnergeschichten Nummer 45. Wenn das hier der erste Teil ist, auf den ihr gestoßen seid, hier oben geht's zu Teil 1, da solltet ihr vielleicht anfangen. Oder ihr schaut hier erstmal rein, ob euch mein Stil gefällt und wenn ja, dann fangt ihr bei Teil 1 an. Heute geht's darum, ob die Malaria-Vorsorge wirkt und wenn ja, warum nicht. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Jetzt habe ich es im Intro ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Ja? Also, es geht um Malaria. Da kommen wir aber gleich dazu. Zuerst noch ein paar andere kleine Sachen. Und zwar, ich habe noch ein paar Fotos. Die schauen wir uns auch jetzt mal direkt an. Und zwar habe ich hier Ibrahim, meinen Fahrer. Ja, den kennen wir ja aus der letzten Folge. Das ist der, der die 14-15-Jährige geheiratet hat, in seinem weißen Outfit und sehr spektakulär aussah. Das ist jetzt sein Arbeitsoutfit. Ja, das heißt, da sieht er schon mal wieder ganz normal aus. Und ja, Sonnenbrille muss aber sein. Ja, aber er hat, glaube ich, mehrere. Ich glaube, das ist jetzt nicht die, die er an der Hochzeit anhat. Wenn doch, dann steht sie ihm auf jeden Fall sehr gut. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es in der letzten Folge erzählt habe oder wie weit. Also er war irgendwie, ja, Ex-Militär oder sowas, ne? Deswegen habe ich mich bei ihm auch recht sicher gefühlt. Ich glaube, ich bin da in der letzten Folge drauf eingegangen. Er war mein Fahrer, während ich da in Abishe war. Das heißt, da hatte ich echt, habe ich mir keine Sorgen gemacht, irgendwo hinzukommen. Der kannte alles, ne? Der wusste Soldaten, Polizei, Straßensperren und so weiter. Ja, also da mit der UN kannte er sich aus, also war top der Mann, ne? Ja, und dann bin ich halt auch mit ihm überall hingefahren in Abishe. In Abishe bin ich jetzt nicht so viel rumgegangen, so mein Day-to-Day-Job war so ein bisschen mal bei allen anderen NGOs reinschnuppern, was sie so machen, so ein bisschen mich vorstellen, gucken, denen sagen, dass wir praktisch oder dass ich praktisch auch für ihre Mitarbeiter, ich glaube, das wäre sogar umsonst gewesen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, oder hat echt wenig gekostet, einen Erste-Hilfe-Kurs durchführen würde, und zwar so eine Art First-Person-on-Scene-Niveau, also im Prinzip Erstdiagnose, stabile Seitenlage, Atemspende, Herzmassage. Ja, sowas in der Art und Weise. Vielleicht noch, also wir haben nichts mit Tourniquet anlegen oder Druckverband oder sonstiges Zeugs gemacht. Vielleicht noch ein bisschen Transport, einen Bruchschienen und so weiter. Halt nur mit Mitteln, die improvisieren konnten. Ja, weil die hatten dort im Prinzip keine eigene medizinische Ausrüstung. Das wollten wir auch noch einführen, dass praktisch jeder Fahrer zumindest so eine First-Person-on-Scene-Ausbildung hat. Und eben auch eine Art Medikit für Autounfälle und sonstige Geschichten immer im Fahrzeug hat. Das wäre schön gewesen, ja, wenn man das durchgesetzt bekommen hätte, aber wir werden noch sehen. Bei solchen Organisationen irgendwas durchgesetzt zu bekommen, das Geld kostet, ist nicht so einfach. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit den Strukturen dort zu tun. Kann es aber nicht beschwören. Also ich habe ja mit der Verwaltung dort eigentlich nichts zu tun gehabt. Ich war nur immer der Vorschläge gemacht hat und dem dann gesagt worden ist, ja, das will ich jetzt nicht entscheiden, weil ich bin ja nur vorübergehend hier. Und irgendwie war jeder, also von meinen Project Managern, die da waren, war jeder in den 3 Monaten, die ich da war, nur vorübergehend da. Ich hatte nur vorübergehende Project Manager und dementsprechend wollte niemand irgendwas entscheiden, weil sonst vielleicht der dann permanent gekommen wäre, gesagt hätte, was ist denn das für ein Scheiß? Wieso gibst du für sowas Geld aus? Ja, verstehe ich schon, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn man sagt, okay, ich bin ja jetzt eh nur 4 Wochen da, jetzt komme ich nicht her, hau da Kohle raus aus diesem Projekt, dass die vielleicht für was anderes brauchen nachher, wo ich noch gar nicht richtig Überblick habe, was hier überhaupt alles läuft. Ja, ist natürlich für mich ein bisschen schwierig, wenn ich dort eine Art Security Audit mache und sage, pass auf, wir brauchen Feuerlöscher, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Ja, das sind Sicherheitsrisiken und die sagen, ja, da will ich jetzt nichts entscheiden. Wir lassen das mal so. Ne? Weil im Endeffekt ist es so, wenn dann irgendwas abbrennt und ich habe gesagt, hier, ich habe dir gesagt, wir brauchen Feuerlöscher und du hast gesagt, nö, warte mal, dann bist du ja auch dran. Ja. Aber es ist halt leider im Sicherheitsbereich immer so die Einstellung, naja, bis jetzt ist nichts passiert, also kann es ja nicht so wichtig sein, dann kann es ja nochmal 4 Wochen warten, bis ich wieder weg bin und jemand anderes verantwortlich ist. Das Blöde ist, der Nächste denkt sich dann genau das Gleiche. Ja. Und so wird dann als 4 Wochen werden dann halt 4 Monate und dann irgendwann werden 4 Jahre und irgendwann brennt's. Und dann ist kein Feuerlöscher da. Und dann heißt es wieder, ja, warum hat denn niemand was gesagt? Ja. Dann war es wieder keiner, ne? Oder es war halt immer der davor. Ja, der davor hat er auch nicht, der davor hat auch nicht und so. So ist es Leben, ja? Habe ich mir dann auch irgendwann abgewöhnt, habe ich gesagt, ja, ich kann einmal darauf hinweisen, dann kann ich nochmal darauf hinweisen, dann kann ich noch eine E-Mail schreiben, dass es schriftlich festgehalten ist, dass ich die Leute darauf hingewiesen habe. Da setzt man so viele wichtige Leute ins CC wie möglich, ja? Nicht, dass diese E-Mails irgendwo verloren gehen. Am besten auch noch deinen Chef in deiner Firma in UK. Bei dem geht's nämlich garantiert nicht verloren. Und dann bist du raus. Ja, melden macht frei. Hat man bei der Bundeswehr gelernt. Ja, also, das war Ibrahim. Der hat mich hauptsächlich, wie gesagt, zu anderen NGOs gefahren und zu meinem wöchentlichen Meeting, Security Meeting, da gab's 2. Das eine war das offizielle, das die Franzosen gehalten haben in der UN. So, da bin ich auf jeden Fall immer hingegangen, weil da wusste ich, okay, die wissen, die erklären es auf eine Art und Weise, die ich verstehe. Und dann bist du bei der inoffiziellen Sicherheitsrunde von den NGOs. Das ist dann eher so eine Studententeekränzchenrunde, ja, wo jeder mal was sagen darf. So nach dem Motto, okay, wer hat denn irgendwie was gehört, was sicherheitsrelevant wäre aus irgendwelchen von ihren Stationen, ja? Und dann habe ich mal irgendwann gefragt, ja, gebt ihr das nicht? Eure Meldung gibt es nicht an die UN oder an die Franzosen weiter. Nein, wir arbeiten noch nicht mit den Franzosen zusammen. Also ja, aber die stellen doch die Sicherheitsbriefings zusammen. Ja, wir machen das selber. Und dann machen die das selber. Und dann hörst du halt bei den einen die einen Stories, ja, und bei den anderen die anderen Stories. Wenn du aber jetzt nur zu einer von diesen zwei, also entweder nur zu den Ökos, sage ich mal, gehst, ja, oder nur zu den Militärs, dann kriegst du nur die halbe Story, ne? Weil die Militärs wissen nicht alles, weil die Ökos ihnen nichts erzählen von dem, was sie hören. Und die sind ja überall verteilt mit ihren ganzen Projekten, ne? Und ihren ganzen Lagern und so weiter. Die sind halt gerade auch in den Ecken, wo es halt vielleicht kritisch ist. Und das Militär kriegt aber alle Informationen von allen, die was zusammentragen wollen, zusammengetragen und bereitet das auf mit ihren eigenen Informationen noch und gibt das dann schön mit Karten und allem Scheißdreck raus, ja, dass du was mit anfangen kannst. So, und die anderen hocken halt bei ihrem Tee und jeder erzählt was. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn der von irgendwo redet, wo das denn in diesem Riesenland sein soll. Ja, die wissen es, weil die sind schon ewig da. Ja, mir hilft das nicht so viel, ich muss dann immer mühselig mir das zusammentragen. Und das Problem ist, ich habe ja dort kein Internet. Ja, ich kann da nicht kurz Google Maps aufmachen und mal reinhacken. Und dann sage ich, ah, da, ja, wohl, Foto 3D, kann ich gleich ausdrucken hier. Oder sonst irgendwas. Nee, so läuft es nicht. Ich habe ja da, wieder gesagt, Internet nur im äußersten Notfall und dann auch nur minimale Datenmengen, weil es so schweineteuer ist. Weil wir das alles über Satellit machen müssen. So, also im Prinzip, ich höre halt da drin und höre es mir so ungefähr an, um so ne, die Stimmung in der Großlage zu erfassen, ja, weil viel mehr ist da nicht. Und dann hörst du halt, also jetzt zum Beispiel, man würde halt hören, ob da irgendwo terroristische Aktivitäten sind. Ja, das war da nicht. Da gab's, damals hieß es noch nicht terroristische Aktivitäten. Heute wird's vielleicht so heißen. Aber ob da eben, im Prinzip werden Leute umgebracht oder werden nur Leute beklaut. Ja, so. Und solange nur Leute beklaut werden, also irgendwo mal ein Auto von der NGO geklaut wird, nicht mal mit einem bewaffneten Überfall, sondern einfach nur vom Parkplatz geklaut oder sonst irgendwo, dann ist es für mich relativ harmlos. Ja, das sind die halt selber schuld, müssen halt besser auf ihren Scheiß aufpassen. Aber wenn es dann halt losgeht, dass irgendwo Leute auf der Straße rausgezogen und erschossen werden, ja, okay, ja, dann muss man mal eine andere Gangart einlegen hier. Ja, also im Prinzip hörst du dir so die beiden Stories an, das war so mein Job zum einen und eben diese medizinische Ausbildung, ja, die habe ich dann auch gehalten. Da kam aber tatsächlich, habe ich einen einzigen Kurs gegeben und da waren, glaube ich, keine Ahnung, würde mal sagen, 6 bis 8 Leute so ungefähr dabei. Ne? Und unter anderem hier, mein Ibrahim war dabei, also 3 von unseren Fahrern waren es, glaube ich, und dann noch ein paar UN-Leute und noch ein paar wirklich nur Locals. Und das war eigentlich echt spannend. Ne? Also die waren äußerst dankbar für das, was sie da beigebracht bekommen haben. Weil das Gute ist, die haben tatsächlich eine First Person on Scene Certificate bekommen von einer, von der, hier, von der englischen Zertifizierungsstelle. Ne? Also Royal College of Surgeons in Edinburgh war das, glaube ich, die das gemacht haben. Und das Ding, das ist so gut, wie wenn du es in England gemacht hättest. Ja, das ist was wert. Und gerade in so einem Land da für einen Einheimischen, der kommt an sowas ja sonst nie ran. Ne? Das ist ja fast wie ein, ich will nicht sagen, wie ein Universitätsabschluss, das wäre jetzt übertrieben, ja. Aber wenn der sich irgendwo nochmal als Fahrer bewirbt und er sagt, hier, ich habe hier, bin außerdem hier ausgebildeter First Responder und so weiter, sozusagen First Person on Scene, ja, dann ja, da sticht der wahrscheinlich alle anderen von den Fahrern aus, die sich da auch bewerben. Ganz einfach, ne? Weil er dieses Papier hat. Dementsprechend waren die tatsächlich voll dabei auch, ja. Und ich hatte das Glück, ich habe es gar nicht so gebraucht, aber ich hatte eine, die war von der UN, die hat das, also praktisch auch ein Expat, eine Weiße, die konnte halt auch Englisch. Und die hat mir dann ab und zu mal, wenn ich irgendwo nicht mehr weitergewusst habe mit den Wörtern, konnte ich mit ihr kurz quatschen, dann hat sie es auf Französisch übersetzt. Aber es lief tatsächlich mittlerweile so gut, dass ich so gut wie alles auf Französisch gemacht habe. Und das war, hat richtig Spaß gemacht und es war auch, also es ist schon so ein Erfolgserlebnis, wenn du danach weißt, so hey, ich kann so einen Erste-Hilfe-Lehrgang, kann ich auf Französisch halten. Ja? Weil dann merkst du nämlich auch, also es ist extrem interessant gewesen, weil du lernst nicht zu labern. Ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen die Tendenz, auszuschweifen, abzuschweifen und alles ganz genau im Detail zu erzählen. Und das überfordert tatsächlich viele, wenn es um bei einem Lehrgang ist. Ja, vor allem, wenn die komplett neu sind, weil die nicht genau auseinanderhalten können, was jetzt wichtig ist und was jetzt nur so Geschichte drumherum ist. Ja, und dann irgendwann hört halt, ist die Festplatte halt voll für den Tag, ne? Und dann verpassen die halt die anderen wichtigen Sachen vielleicht. Also ich weiß, da muss ich mir, also wenn ich Lehrgänge gebe, habe ich mir mittlerweile umgewöhnt, da labe ich nicht ganz so viel, hoffe ich. Ja, ich labe immer noch viel. Machen wir uns nichts vor. aber worauf ich raus will, wenn ich das mal auf Französisch machen muss, wo ich das jetzt halt musste, dann suche ich mir ganz genau raus, was ich sage, weil ich muss das alles ja übersetzen. Also in meinem Skript im Prinzip, ja. Und dann wird's wirklich nur noch, wenn's nur noch die Sätze, die ich brauche. Und dann erkennst du auf einmal, okay, was sind denn tatsächlich die essentiellen Aussagen? Ne? Und dann merkst du, okay, eigentlich könntest du das jetzt in jeder Sprache halten, weil die Reihenfolge ist immer gleich, ne? Die wichtigen Punkte sind immer gleich und die wichtigen Punkte kannst du in ganz wenigen Sätzen erklären. Der Rest ist ja dann einfach noch zeigen. Ne? Weil Erste Hilfe ist nicht so kompliziert. Ja, also wenn ich es beibringe, ist es schon komplizierter, weil ich will, dass die Leute, die haben dann auch ein anderes intellektuelles Niveau, ne? Als welche, die in Afrika leben und vielleicht gerade mal lesen und schreiben können, wenn überhaupt. Das ist ja da auch nicht gegeben gewesen unbedingt, dass die alle lesen können. Dann, also ich habe den Anspruch, wenn ich einen Medizinkurs gebe, dass die Leute die Physiologie dahinter verstehen. Ja, die Anatomie und die Physiologie, weil dann kannst du dir viele Sachen herleiten. Ne? Und ich will ja auch, dass die Leute nicht nur bei so einer Art hier First Person on Scene Niveau stehen bleiben. Ja, das sollte jeder haben, sowas, klar, irgendein Ersthelferlehrgang, auch mit Blutungen stoppen und so weiter. Aber es ist natürlich immer gut, umso mehr die Leute wissen. Ne? Und es wird erst so richtig interessant, wenn du verstehst, warum Sachen funktionieren, finde ich zumindest. Und deswegen erkläre ich das so. Für Leute, die halt das, die das nicht interessiert, die sind bei mir vielleicht falsch. Da gibt's dann auch andere Leute, die bringen tatsächlich nur die harten Fakten und das bei, was du brauchst, um die Techniken durchzuführen, was auch völlig okay ist. Und ich labere halt mehr und dafür weiß man danach mehr. So. Die ganze Geschichte jetzt wieder, nur damit ihr versteht, hey, wenn ihr mal was in einer anderen Sprache jemand beibringen müsst, dann werdet ihr auf einmal merken, ob ihr das Material tatsächlich verstanden habt. Weil, erstens mal, könnt ihr dann nicht drumrum reden, weil die das dann nicht verstehen, beziehungsweise weil ihr euch gar nicht drumrum ausdrücken könnt, sondern ihr müsst tatsächlich die Wörter und die Beispiele und so weiter, die Erklärungen verwenden, die auch richtig sind. Ja. Und ja, anderen Leuten was beibringen, ist super fürs eigene Fortkommen. Auf den Punkt wollte ich raus. Schön. Jetzt gucken wir uns mal hier nochmal den hübschen Typen hier an. Ja, sieht mal wieder ähnlich aus wie ich. Ich habe immer noch die gleichen Sonnenbrillen. Ne? Ich trage immer noch die Oakley Halfblades mit den braunen Gläsern. Weil die braunen Gläser, habe ich schon mal irgendwo gesagt, die machen grün viel grüner. Und ich liebe grün. Liegt vielleicht daran, dass ich so lange Zeit kein Grün gesehen habe in diesen Ländern. Ne? Ihr seht es ja am Foto, da ist halt kein Grün. Blau ist da. Also auch nur der Wassertank. Und ja, das war neben unserem Büro. Ja, das sind unsere Fahrzeuge, alles Toyota, ne? Land Cruiser, verschiedene Modelle, aber das ist ein geiles Auto. Würde ich mir hier in Deutschland echt auch kaufen. Also ich habe auch schon geguckt gehabt. Ja, ich hätte auch schon welche gefunden gehabt und dann ist mir klar geworden, Alter, die Dinger, die du dir leisten kannst, die sind halt die älteren Modelle und die schlucken halt mal locker, also 12 bis 15 Liter, ne? Und bei den Preisen, den Benzinpreisen heutzutage, ne, ist leider nicht machbar, ja? Ja, muss erstmal auf die Yacht sparen, bevor ich mir so einen Toyota Land Cruiser kaufen kann. Aber vielleicht, wenn ich mal reich und berühmt bin hier, ne? Dann seht ihr mich hier in einem YouTube, wenn ihr mich in einem YouTube-Video mit so einem alten Land Cruiser rumfahren seht, dann wisst ihr, der Mike hat es geschafft, ja? Der kann sich jetzt das Benzin für so eine Karre leisten. Dann geht's los. Okay. So. Jetzt hier einer unserer Mitarbeiter, Arzt, glaube ich, ja? Und man sieht, es ist nicht alles trostlos dort, sondern das ist ein Restaurant. Und das Restaurant, das war eigentlich, wenn man es so anschaut, ist das echt lecker. Man sieht es jetzt hier nicht. Dahinter, da steht so eine komische Flasche mit so einem roten Getränk drin. Das sieht äußerst gar nicht gut aus. Aber gleich haben die noch was leckerer ist. Ihr seht schon, es gibt hier so ein bisschen Salat und so Zeugs. Ne? Und die Jungs futtern hier irgendwelche Rippchen. Hier ist der Salat. Und da hinten alles schön. Kannst in der Sonne sitzen, schön Sonnenschirmchen und so. Aber ist halt alles trotzdem Plastikstühle, ne? Plastikstuhl, Plastiktisch, Plastiktischdecke. Ja, da ist der Flair halt so ein bisschen weg, ne? Die Sachen sind angerostet, der Schirm hier und so weiter. Also man darf da nicht zu genau hingucken, ne? Sonst merkt man schon wieder, dass man irgendwo in Afrika ist. Aber ansonsten ist es da echt ganz nett. So sieht's da aus, da hinten, ja? Also auch ganz hübsch so. Ja, bis auf die Plastikstühle, ne? Könnte man jetzt, muss man nicht haben, aber für dort unten sind die optimal, ja, kannst du, ich weiß auch nicht, ob die eine abwäscht, ehrlich gesagt, aber könntest du gut abwaschen, ja, wenn staubig sind oder so, ne, egal, können draußen stehen, ohne dass sie rosten, kosten nicht viel, bestens. So, jetzt hier, das Getränk, schaut ihr euch mal an, das ist sowas wie irgendwie ein Guavensaft, ja, und ich glaube, der war tatsächlich frisch gepresst, ne, das sieht man auch an dem Schaum hier oben, und hier ist dieses komische Getränk, das sieht aus wie so irgendwas selber gemachtes. Also das würde ich jetzt nicht trinken da aus dieser komischen Flasche da, aber das hat er sich, glaube ich, selber mitgebracht. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob er das nicht da gekauft hat. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall hier leckeren Obstsaft. Ja? So, bei dem ganzen leckeren Saft und so weiter muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Ja? Hygiene? KDW? WKD? Also Wirtschaftskontrolldienst, ja, der da guckt, wie es denn in der Küche mit der Hygiene aussieht. Waschen sich die Jungs alle auch die Hände, nachdem sie kacken waren oder nicht? Ja, wo fliegen die Fliegen rum, die davor auch im offenen Scheißhaus gesessen sind und so weiter. Ne? Deswegen hat man halt trotzdem in solchen Ländern normalerweise irgendwo immer Flitzkacke am Anfang. Bis sich das Immunsystem an die dortigen Darmbakterien gewöhnt hat und die dann platt macht. Und dann kann man auch in dem Laden essen gehen. Also das kann man davor auch. Auf eigene Gefahr halt. Ne? Aber ja, in Afrika ist, glaube ich, Durchfall dein geringstes Problem. Solange es nur eine Lebensmittelvergiftung ist, weil die geht relativ schnell wieder weg, ja, wenn es nicht gerade Salmonellen sind. Aber in Afrika, da gibt's halt andere Krankheiten. So. Und jetzt kommen wir auf die Malaria-Geschichte. Also, ich hatte euch ja erzählt, dass ich mich gegen alles habe impfen lassen und Prophylaxe und so weiter, habe ich mir alles besorgt, ne? Ist ja klar. Als Medic musste das ja alleine schon aus Studiengründen machen. So, gegen Malaria gibt's keine Impfung, aber es gibt prophylaktische Medikamente. Und eins davon ist Malarone. Du kannst auch Doxycyclin, glaube ich, nehmen. Also im Prinzip Antibiotika, ja. Nur kann man sich gut vorstellen, dass wenn jemand 3 Monate da unten in Afrika ist, irgendein Medikament wie Doxy oder so 3 Monate lang zu nehmen, ist höchstwahrscheinlich nicht so schlau. Ja, weil das Antibiotika töten ja nicht nur böse Bakterien, sondern leider halt auch gute. Und wenn du 3 Monate lang dir so eine Grundantibiose verpasst, dann gewöhnen sich auch irgendwelche Dinge an dieses Medikament wahrscheinlich, ja? Also irgendwelche Bakterien werden dann resistent. Und das halte ich auch nicht für so schlau. Also habe ich Malarone genommen. Ich weiß nicht, ob das die bessere Entscheidung war. Ich habe, also im Nachhinein, ja, nach dem Golfkrieg, so wo die Jungs alle wieder zurückgekommen sind, hat man dann so erfahren, dass Malarone, eine Nebenwirkung davon ist, dass es so eine Art, ich weiß jetzt nicht, ob es psychotische Schübe sind, aber sowas in der Art, ja, üble Albträume, Selbstmordgedanken und so weiter. Also ganz, ganz üble Psychogeschichten auslösen kann. Und ganz viele amerikanische Soldaten haben das bekommen vom Malarone. Und ich weiß gar nicht, was da jetzt rausgekommen ist, ob die irgendeine Entschädigung gekriegt haben oder so. Wahrscheinlich nicht, ja, wäre vielleicht ein bisschen zu teuer gewesen. Aber ich habe mich da jetzt nicht auf dem Laufenden gehalten. Ich habe das nur dann irgendwann mitgenommen und habe gesagt so, aha, das hätte ich auch kriegen können. Habe ich aber nicht. Ja, also da hatte ich tatsächlich Glück. Das ist an mir vorbeigegangen. Aber die Sache ist die, ja, nichts ist unfehlbar und Malarone schon gar nicht. Der Arzt hatte ja gesagt, hier, pass auf, weil ich gesagt habe, auf dem Zettel steht drauf, maximal 4 Wochen oder 6 Wochen am Stück einnehmen, wegen Lebertoxizität. Da hat der Arzt ja gesagt, ja, aber ich gehe ja nach Afrika, da gilt es nicht. Der deutsche Zettel. Das sind nur Vorschriften für Deutschland. Also so nach dem Motto, er muss sich da nur dran halten, solange ich in Deutschland bin. Wenn ich in Afrika diese Tabletten 3 Monate lang nehme, auf sein Geheiß hin, weil er sagt, das kann ich da, hat er keine Probleme sozusagen, falls mir was passiert. Ich glaube, so hat das zumindest für sich gemeint. Falls mir was passiert, hat er keinen Ärger, weil an diesen Zettel muss er sich nur innerhalb Deutschlands halten. Weil er kann nicht gemeint haben, also er kann einfach nicht gemeint haben, ja, die Leber geht nur in Deutschland nach 4 Wochen kaputt, in Afrika hält die 3 Monate locker aus. Das ist ja, also dann würde ich sagen, dann muss man dem den Arzttitel aberkennen, ja. Weil das ist ja Unsinn. Aber genauso bescheuert ist es natürlich, wenn er sagt, ja, ihm ist es scheißegal, wenn ich das in Afrika nehme, kann ich ruhig machen. Die Leber geht ja trotzdem kaputt, du Vogel. Ja? Also habe ich mir schon von Anfang an gedacht, so, der Typ ist ja nicht ganz sauber in der Birne. Soll ich mir das Zeug wirklich 3 Monate lang reinknallen? Jetzt hast du dich aber gedacht, naja, Malaria ist halt scheiße. Ne? Vor allem, wenn du es in Afrika kriegst. Und dann habe ich das Zeug halt genommen. Und dann haben wir auch kräftig hier Moskitonetz und Spray und alles, ne? Und sobald ich in Abishe war, hatte ich auch eigentlich keine Probleme mehr mit Moskitos, weil da ist es trocken und heiß. Und N'Djamena war halt trocken und auch heiß, aber es war halt auch, gab halt auch feuchte Stellen. Habt ihr gesehen, da ist der Fluss direkt lang gegangen, ne? Da war alles grün, in vielen Gärten sind Bäume gewachsen und so weiter, ne? Das heißt, da hast du halt schon Moskitos gehabt, vor allem nachts. Und mich hat ja der eine Bastard hat mich ja hier 7-mal in den kleinen Finger gestochen in N'Djamena, wo ich mal kurz, ungelogen, maximal 2 Minuten draußen war. Und der hat mir auch die Malaria verpasst, ja. Ich war nämlich dann in Abishe und ich war irgendwie die ganze Zeit müde. Ja, und da habe ich gedacht, ja, es liegt an der Hitze. Und außerdem ist der Job halt auch echt öde, weil ich hatte eigentlich echt nicht viel zu tun. Also, ich sollte einen neuen Sicherheitsplan schreiben, aber dazu musste ich halt in unsere 2 Außenstellen oder in unsere 3 Außenstellen, um dort zu gucken, was da los ist. Und ich sollte auch in Abishe gucken, was da los ist. und halt erstmal so akklimatisieren und so. Und da habe ich ja diese ganzen Meetings da gemacht und so. Und es war alles irgendwie so. Ja, und zwischen den Meetings bin ich rumgesessen, weil ich hatte nichts, was ich machen konnte. Ja, ich konnte nicht ins Internet gehen, irgendwas recherchieren. Das wäre super gewesen. Ja, da hätte ich die Zeit sinnvoll verbringen können, weil wir hatten kein Internet. Also bin ich herumgesessen, ne, und habe mich irgendwie, keine Ahnung wie, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, die ganze Zeit Bücher gelesen, Videos geguckt, irgendwie so. Ich war ja froh, wo ich diesen Erste-Hilfe-Kurs gegeben hat, da war wenigstens was los, ne. Naja, jammern auf hohem Niveau, weil bezahlt worden bin ich ja trotzdem, gell. Und schönes Wetter hat man ja auch. ja, also ich war relativ müde, ne. Und irgendwann bin ich dann nachts aufgewacht und dann habe ich so gemerkt, so, sag mal, ich atme ganz komisch. Ich habe so ganz, ganz lange und so super tief geatmet. So, weißt du, auch das Einatmen so. Also ohne, dass ich mich angestrengt hätte, aber ich habe einfach irgendwie tiefer geatmet als sonst. Und war aber trotzdem irgendwie voll unfit. Und dann habe ich so gedacht, so, ja, das ist aber irgendwie komisch. Und dann bin ich nachts aufgewacht mal irgendwann und habe ich auch nachts gemerkt, dass ich so komisch atme. Und da ist es mir halt richtig aufgefallen, ne, weil du weißt ja, du hast nichts gemacht. Du bist im Bett gelegen jetzt seit ein paar Stunden und du wachst so auf und merkst so, du atmest so ganz anders als sonst. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, also irgendwas stimmt nicht. Jetzt gehe ich erstmal pissen. Bin ich aufs Klo gegangen. Und dann hast du dann da nur irgendwie so Stirnlampe und so, halb dunkel, ne? Und habe ich gepisst und dann gucke ich so und dann denke ich so, oh, Moment, stopp. Kurz die Bremse reingehauen und so. Ich hatte so, das sieht aber irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich gedacht so, okay, das sehe ich hier nicht, ja, in der Toilette hast du nichts gesehen. Ich dachte so, okay, jetzt muss ich gucken. Habe ich mir eine leere Plastikflasche geholt, Wasserflasche, und habe ich in die leere Plastikflasche geschifft. Und dann habe ich mir mit Licht das angeschaut. So. Und wenn ihr dann sowas hier seht, dann wisst ihr, irgendwas ist nicht normal, ja? Weil die Farbe, die geht gar nicht. Ja? Also, das ist eindeutig rot. Das ist auch nicht dunkelgelb. Das ist auch nicht braun. Das ist eindeutig rot. Ja? So. Und dann hier nochmal mit ein bisschen also flacher gehalten, dass das Licht mehr, also dass nicht so viel Flüssigkeit da ist, ne, dass es mehr durchscheint, ist im Prinzip immer noch rot. Ja? Und es setzt sich aber auch irgendwie unten ab. Das heißt, es ist irgendwie, da sind Partikel drin, die irgendwie schwerer sind wahrscheinlich als das andere. Oder es ist nur dunkler, weil hier unten eben mehr Fläche ist. Ja, aber im Prinzip ist das da, wenn zu wenig drin ist, kann man jetzt immer noch sagen, ja, das ist ja gelb. Ja, aber ihr seht schon, dass das hier rot ist. Ne? Also da machen wir uns nichts vor. Das ist auf jeden Fall rot. So. Jetzt habe ich mir gedacht, Kacke. Entweder hat das Malarone jetzt die Leber geschrottet oder die Nieren oder sonst irgendwas. Oder ich habe halt Malaria. Aber eigentlich kann ich gar kein Malaria haben. Ich fresse ja Malarone die ganze Zeit. Ja, der Glauben an die Wissenschaft, ja. Dann habe ich mich aber erinnert, dass mich dieser eine Bastard hier 7-mal in den Finger gestochen hat. So. Und dann habe ich doch mal geguckt. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich auch mal das Internet benutzt. Da habe ich dann gesagt, scheiß drauf. Jetzt gucke ich. Und dann habe ich auch Malaria kurz gegoogelt. Oder ich habe es in irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob ich das Internet benutzt habe oder ob ich irgendwie runtergeladen ein paar Bücher hatte, wo ich nachgeguckt habe. Eins von beiden. Jedenfalls musste ich mal nachgucken, was Malaria denn so macht, weil auswendig weißt du das ja nicht. Ich hatte mit Sicherheit auch ein Buch dabei. Und siehe da, natürlich macht Malaria Blutbeteiligung, ja, weil die Malaria, die ich weiß gar nicht, sind Malaria-Viren oder Bakterien? Bakterien. Die Parasiten, sind Parasiten. Gehen ins Blut rein, in eine von den Zwischenphasen, ja, und dann vermehren die sich da. Und wenn sie genug sind, dann platzt das rote Blutkörperchen praktisch, ja, und das Hämoglobin wird freigesetzt. Und die Parasiten bewegen sich weiter im Blutstrom, gehen in die nächsten Zellen rein, infizieren die wieder, die Blutzellen platzen wieder und so weiter, ja. Schöner Kreislauf, es geht dann auch irgendwann mal durch irgendwelche Organe noch durch. Weiß ich jetzt nicht mehr alles, Müsst ihr euch anschauen, wen es interessiert. Im Prinzip, es geht definitiv durchs Blut. Ja, also war klar, roter Pipi liegt daran, weil deine roten Blutzellen die Grätsche machen. So. Ja, nicht gut. Vor allem war mir jetzt auch klar, warum ich so schwer atme oder so langsam und so tief. Weniger rote Blutzellen heißt weniger Sauerstoff, heißt, ich muss mehr atmen, ja, um wenigstens die Zellen mit mehr Sauerstoff zu befüllen, ja, beziehungsweise schneller wieder und so weiter. Normalerweise müsste dann eigentlich auch der Herzschlag hochgehen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, ob ich das nachgeprüft habe oder nicht. War im Prinzip auch wurscht, ja, weil du musst ja eh einen Test machen, ob du es hast oder nicht. So, jetzt haben wir Schnelltests gehabt für Malaria, dort bei uns im Haus. Und ich so, oh, alles klar, super, hingegangen, Blut gepiekst, Schnelltest gemacht. Hab gedacht, ja klar, der wird positiv, ne? Negativ. Bitte was? Okay. Nochmal. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Nochmal gepiekst. Schnelltest gemacht. Bumm. Negativ. Ich so, das kann doch nicht sein. Dann lese ich die Anleitung ganz durch. Ja, am Anfang liest du ja immer nur, wo muss der Blutstropfen hin, wie lange musst du warten, ja, weil der Rest ist ja klar. So, dann durchgelesen die komplette Anleitung. Aha. Test kann negativ werden bei extrem niedriger Virenzahl oder Parasitenzahl und bei extrem hoher. Das heißt, weil wenn du eine extrem hohe Parasitenbelastung hast, zeigt der Test negativ an. Also extrem niedrig, ja, ist es, wenn der Pipi so aussieht, wahrscheinlich nicht. Also herzlichen Glückwunsch, wir sind schon bei extrem hoher Belastungszahl. So, habe ich gedacht, was machst du jetzt? Der Test ist ja immer noch negativ. Aber wer muss es wissen? Nicht die Schweizer, ja, weil die waren noch gar nicht da, aber die Franzosen. Da gibt es ja ein französisches Militärcamp, die haben ja auch einen Arzt. Bin ich zu dem gegangen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, bei dem war ich vorher schon mal und habe mich vorgestellt. Und da hat er mir nämlich schon die eine oder andere Story erzählt gehabt. Das war ganz interessant. Ich glaube, der war Kinderarzt und entweder Hautarzt oder irgend sowas. Ja, also er war kein Chirurg, kein Orthopäde oder sonst irgendwas, was man im Krieg vielleicht brauchen könnte, ne, so als Militärarzt, sondern der war irgendwie eigentlich was anderes. Also der war schon auch Arzt, ja, aber die Spezialisierungen, die er hatte, waren jetzt relativ unnötig für die Gegend, wo er jetzt da rumgesprungen ist. Er hat mir aber dann erstmal ein paar Fotos gezeigt und so. Ich habe ihm erzählt, wer ich bin. Also es war vor der Malaria-Geschichte, es war ganz am Anfang noch. Weil Connections aufbauen, ja. Medic an Medic und so. Ich stelle mich halt gern vor, wenn ich irgendwo hinkomme, weil ich finde es auch cool, wenn ich irgendwo der Chef bin oder da länger bin und dann kommen die Neulinge, wenn da jemand neu kommt und kommt halt mal vorbei auf einen Kaffee oder was, sagt, hallo, ich habe da ein Stück Kuchen mitgebracht für dich, ja, ich bin der und der, ich mache jetzt das und das. Wenn du mal Hilfe brauchst, sag Bescheid, ja. So, weil so kann man vernünftig miteinander arbeiten, wenn du überhaupt erstmal weißt, wer ist denn gerade da, wie erreiche ich den, habe ich eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, was kann der, ja, wie lange ist der noch da und so weiter. Ja, wie auch immer. Jedenfalls hat er mir dann bei unserem ersten Treffen, hat er mir ganz stolz erzählt, ja, was die Franzosen auch immer gut Einsätze machen und auch mit der tschadischen Armee zusammen hier an der Grenze zum Sudan, ja, da knallt's tatsächlich ab und zu mit den Rebellen. Und hat er mir auch Fotos gezeigt, wo er dann teilweise die Jungs behandelt hat, die sie dann hier eingeflogen haben, nach Abidjan halt, ne, weil die fliegen sie nicht nach N'Djamena, ist zu weit, sondern nach Abidjan. Und er ist dann auf dem Flugfeld gewesen und hat halt dann die Verletzten behandelt, ja. Da hat er halt auch mal so Chest-Tubes gelegt, ne, also hier im Prinzip seitlich rein wenn du eine Brustverletzung hast, damit sich kein Überdruck aufbaut und wenn du eine innere Blutung hast, dass das Blut rausfließt, damit du keine Probleme dadurch, ich mach's mal einfach, im Nachhinein bekommst, ja. Das ist jetzt nicht so ganz ohne die Prozedur, ja, die kann man auch auf verschiedene Methoden machen und so, und er hat, sag ich mal, die Methoden, die er angewendet hat, waren jetzt so mehr so die ohne Betäubung und nicht unbedingt die beste Stelle und der letzte Stand der Technik möchte ich jetzt nicht sagen, sondern der letzte Stand der medizinischen Anwendungstechnik, also nicht Technik an Gerät, sondern wie man es macht, ja. Also es war nicht das, was ich gelernt hatte, und meine Ausbildung in dem Scheiß war wahrscheinlich aktueller als seine. Also da habe ich halt an irgendwelchen Schwarzen, ja, so schwarze, dünne Typen, waren glaube ich auch irgendwelche Rebellen, die sie da gefangen genommen haben, weiß ich gar nicht, ob es eigene Soldaten waren oder irgendwelche Rebellen. Auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass es Rebellen waren, oder er war tatsächlich einer, der gesagt hat, ja, ist ja nur ein Schwarzer. Ja, weil so wie der da die Prozeduren durchgeführt hat, alter Schwede, ja, da hat die Genfer Konvention aber irgendwie beide Augen zugedrückt, ja, so. Also wie gesagt, ne, ohne Betäubung und so. Und er hätte hundertprozentig lokale Betäubungsmittel zumindest dabei gehabt, ja. Ich war nicht dabei, vielleicht war ganz viel los und so weiter und so fort, ja. Hinterher Leute kritisieren ist immer einfach, ne? Aber ich sag's mal so, er hat's auf eine Art und Weise erzählt, wo du dir gedacht hast, so, der hat sich jetzt aber schon ein bisschen gefreut, dass er es ohne Betäubung gemacht hat. So. Ja? Also, es war so der Typ Arzt, ne? So Dr. Mengele. Ohne jetzt einem was unterstellen zu wollen hier, ne? Aber der war schon weniger Dr. Schweizer, ja, und eher so Dr. Mengele. Nicht ganz, ne, aber so, so ein bisschen. Naja. Jedenfalls hat er mir da die Videos gezeigt gehabt und ich fand die ziemlich interessant, weil du tatsächlich halt diese Prozeduren mal live in echt angewandt siehst, ja. Fand ich schon ganz gut, ne. Bis auf seine Art, wie er das erklärt hat und mit dem freudigen Unterton da. Das fand ich schon ein bisschen suspekt. Gut. Ist ja auch egal. Jedenfalls war ich dann bei dem. Ja, und Dr. Mengele war nicht nur leicht sadistisch angehaucht, der war auch unfähig. Ja? Der hat mir dann nämlich erzählt, also ich habe erstmal gesagt, hier, pass auf, ich habe Malaria. Der Test ist halt negativ bei niedriger und hoher Dingszahl. Und ich müsste jetzt mal irgendwo hier einen Bluttest machen, der aussagefähig ist. Dann meinte er zu mir, ja, das kann er nicht. Also das können die hier nicht, da müsste ich nach N'Djamena fliegen. Ja, die haben hier nicht die Ausrüstung dafür. Und außerdem wäre das keine Malaria, weil Malaria hat nichts mit Blut zu tun. Also hat kein Blut im Urin. Und ich gucke ihn nur so an und dann denke ich so, ich habe das doch gerade vorhin noch in dem Buch gelesen, wie die Wege der Malaria sind. Und dass das hundertprozentig durchs Blut geht. Also was erzählt er mir für eine Scheiße? Und außerdem, wieso müssen die für jeden Test nach N'Djamena fliegen? Der hat da irgendwie 400 Mann oder 4000. Ich weiß gar nicht, wie viel Mann die Franzosen hatten. Aber das war nicht klein, was da war. Das kann doch nicht sein, dass die jedes Mal, wenn hier einer Verdacht auf Malaria hat, dass sie den nach N'Djamena fliegen, nur um einen Test auf Malaria zu machen. Also, ich habe dann auch nicht groß argumentiert, ja. Ich habe nur gesagt, so, ist er sich sicher, dass da kein Blut besteht, also Blut da nicht? Und er so, ja, das ist, ich habe irgendwas anderes. Und ich dann nur so, alles klar, Dankeschön, wir sehen uns, ciao. Ja. Okay, ja, bin ich wieder zurück zu uns in die Bude. Dann habe ich gesagt, hier, pass mal auf, wir haben doch zwei Ärzte hier, die für uns arbeiten. Ich muss den mal kurz anrufen. Ich bin mit dem einen telefoniert. Dann hat er gesagt, ja, kein Problem, wir gehen, wenn er nachher mit der Arbeit fertig ist, gehen wir ins Krankenhaus, dann machen wir da den Test, dauert 5 Minuten. Und ich so, aha, okay, machen wir so. So, er kommt zurück nach der Arbeit, ich natürlich schon so da gesessen, gedacht so, boah, hohe Virenlast, scheiße, ja, Atmung kackt schon ab, ja, ich weiß ja gar nicht, wie lang das noch geht, ne, bis es da, vielleicht macht es dann mal irgendwann so den rapiden Abgang ab einer bestimmten Blutzellenzahl oder irgendwas. War jetzt nicht der Malaria-Spezialist, ne? Aber wenn du selber dann irgendwas hast, auf einmal ist, warte mal bis nachmittags, bis der von der Arbeit kommt, dauert schon ein bisschen, ne? Dann geht die Zeit schon langsam vorbei. Naja. Er kam dann irgendwann und hat mich eingepackt. Wir sind ins Krankenhaus von Abishe gefahren. So. Krankenhaus von Abishe. Ein Erlebnis. Wer mal irgend so einen Film hier gesehen hat über Idi Amin oder so, ne, genau so sieht das Krankenhaus aus. Fehlt nur noch, dass der Idi Amin da rumspringt irgendwo, ne? Also so ein Betonbunker im Prinzip, so gebaut in den 70er oder 80er Jahren vom Charme her, ne? Kommunistenblock, ja, irgendwie so. Oder Kapitalistenblock, ich meine, das war so, ja, ihr könnt euch vorstellen ungefähr, wie es aussieht, nehme ich mal an, ne? So, und innen läufst du dann so rum, überall irgendwie Leute. Ja, also keiner mit einem weißen Kittel, keine Ärzte, ja, wenn du in Deutschland irgendwo rumläufst, das rennt ja alles, ist weiß, alle rennen in weißen Kittel rum, dort nicht. Da ist halt Beton in so einer komischen Farbe gestrichen, die wahrscheinlich in den 80ern in war. Überall kranke Leute, ja, in den Zimmern, wenn du Glück hast, mal ein Bett, ja. Eigentlich, also Bett ist im Prinzip so ein, wie eine Art, wie beschreibt man das jetzt? Ja, eine Art, wie ein Regal, niedriges Regal, also vier Metallpfeiler mit vier so Querstreben und unten so vier Rollen, wie ein Rollwagen. Ein Rollwagen, nur oben anstelle von dem Brett drauf, ist so ein Metallnetz, Maschendrahtzaun gespannt. Ja, also im Prinzip wie eine fahrbare Bahre, so als ob du den Wagen, wenn dann einer drauf stirbt, auch direkt ins Krematorium reinschieben kannst. Du machst einmal, wuff, das Ding wird Feuer bestattet, ja, und dann ziehst du den Wagen wieder raus und der Nächste kann sich drauflegen. Keine Decke, keine Matratze drauf, nichts zum Zudecken, ja, da läufst du vorbei, da liegen Leute auf diesem Maschendrahtrollwagen, ja, sowas. Und das sind dort die Krankenhausbetten im Prinzip. Ja. Wenn du da länger bleiben musst, dann musst du hoffen, dass dir mal die Verwandtschaft Bettzeug vorbeibringt. Ne? Ist aber anscheinend dort in Gefängnissen auch so. Also wenn du keine Verwandtschaft hast, die dir da dein Zeugs bringt und dein Essen bringt, dann kriegst du da nichts zu fressen. Ja, ist ja kein Hotel, so ungefähr. Ja, du bist hier im Gefängnis, sieh zu, wie du klarkommst. Ja, also das ist da, also es ist in vielen afrikanischen Ländern oder so, im Irak oder so war das auch so, da haben die Verwandten das Essen vorbeigebracht, ne? Dann auch dem Wächter irgendwie einen Dollar gegeben, damit der Typ das Essen auch bekommt. Oder damit sie rein dürfen, ihm das Essen geben dürfen. Ist nicht so mit Vollpension und Fernseher und so, wie hier bei uns in Deutschland, ne? Wo du hier so Luxusunterbringung hast teilweise. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht so, boah, hey, wenn die sagen, ich soll mich auf so einen Wagen legen, dann renne ich aber, hey. Da kriegt mich keiner drauf, ne? Weil das ist, im Krankenhaus sterben die Leute, ne? Also, jetzt weißt du auch warum. Naja, ich hatte ja meinen Doktor dabei, ne? Habe ich schon gedacht, naja, wird schon gut gehen. Also, ey, überleg mal, du musst da alleine hingehen. Also, wenn ich krank gewesen wäre, so irgendwie als Backpacker oder was weiß ich, ja, was Leute für Ideen haben, und dann kommst du da hin mit Malaria irgendwie, gehst du ins Krankenhaus, läufst du da rein. Erstes Mal, da ist keine Rezeption oder eine Annahme oder so. Du läufst halt da so rum und keiner ist für dich zuständig und dann sprechen die eine Sprache, die du so gerade mal ein bisschen vielleicht kannst, wenn es doof läuft, ja. Und bist du verloren, hä? Voll. Naja, jedenfalls wir gleich mal durchgegangen hier. Er wusste ja, wo da die Blutabnahmen sind. Hingegangen, er so, ja, hier, bla bla, wir zahlen Cash, ja. Bumm, Riesenschlange davor gewesen. Wir natürlich gleich als Nächstes drangekommen. Privatpatient. Ah, das läuft nicht nur in Deutschland so, ja. Das läuft auch im Chat so. So, Test hat nachher irgendwie $5 gekostet oder weiß der Geier, 7 oder so. Also lächerlich, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe den Zettel noch irgendwo mit meinem Ergebnis drauf. Ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, nochmal gefunden beim Durchkramen von meiner Kramkiste. Muss mal gucken, wenn ich den noch finde, zeige ich ihn noch irgendwann. Jedenfalls stand dann ganz groß drauf, Blutgruppe haben sie auch bestimmt, glaube ich. Also dann bin ich erstmal rein, ja. Und das sah echt relativ professionell aus. Also, ja, so dicke Fliegen sind da auch rumgeflogen, ne? Da wusstest du auch nicht, wo die vorher drauf waren. Ich habe geguckt, dass sich keine bei mir irgendwo hinsetzt oder auf meine Nadel, ja, nachdem die da die fertig gemacht haben. Aber die haben frisch verpackte Nadeln genommen. Ja, hab schon gedacht, so, boah, wer weiß, eine, die schon dreimal bei einem anderen Typen drin war und nur mal kurz durch die Spülmaschine gejagt worden ist. Nee, schon original verpackt, ja. Aber vielleicht auch nur, weil ich bar gezahlt habe. Ich weiß nicht, nee. Spaß beiseite, die haben da auch genug Nadeln gehabt. Das ist halt das Gute, wenn da die UN ist, ne, die haut dann halt auch gratis dieses ganze, sag ich mal, Verbrauchsmaterial dann da raus so ein bisschen, ne. Was nicht heißt, dass da nicht wieder 80% irgendwo verschwinden und irgendjemand anderem verkauft werden, ne, und dann die Leute trotzdem dann immer nur recycelte, ja, Recycling ist ja gut für die Natur, recycelte Kanülen bekommen. Naja, jedenfalls haben sie es bei mir ordentlich gemacht. Kann mich nicht beschweren, ja, also so gut Blut abgenommen, ist mir worden, in Deutschland geht's auch nicht besser. Also kann mich jetzt echt nicht beschweren. Ja. Aber wie gesagt, wenn du da als allein, also ohne Geld und als Schwarzer hingehst, ne, dann weißt du nicht, was du kriegst. Ich will dir nichts unterstellen, aber ne. Ja. So, dann auch 10 Minuten später das Ergebnis gehabt. Bumm, positiv. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen, ja. Meine Blutgruppe habe ich mit dazu bestimmt bekommen, glaube ich. Super. Hat sich gelohnt, der Trip, ja. So, ich so, oh, super. Und jetzt? Und er so, ja, jetzt hole ich dir ein paar Medikamente, die bringe ich dir morgen mit. Wenn ich morgen aus der Arbeit komme. Und ich so, wie morgen? Ich bin todkrank, steht hier auf dem Zettel und so. Ich atme schwer, mein Pipi ist rot. Hilfe, Hilfe. Hat den gar nicht beeindruckt, hat er gemeint, naja, das machen wir morgen. Und ich echt, also, da habe ich mir auch gedacht, so, was, echt, jetzt nochmal einen Tag, der nimmt es aber echt locker. Da weißt du ja nicht, okay, wie ist so dem seine Einstellung, ja? Meint er so, ah, die überleben das schon noch ein paar Tage, ja, so die Schwarzen, so, die Normalmalaria bekommen. Er weiß ja nicht, ob ich vielleicht ein bisschen fragiler bin, ja, vielleicht kollabiert mein Körper, wenn er mit Malaria in Verbindung kommt. Ich meine, das mit dem roten Pipi ging jetzt aber auch schon ganz schön schnell, ne, weil ein paar Tage vorher war der noch nicht rot, ist mir noch nichts aufgefallen, das ging echt schlagartig. Und dann habe ich gedacht, so, es gibt ja so einen fulminanten Verlauf, ne, bei manchen Krankheiten und ich glaube bei Malaria auch, wo dann, je nachdem, was für eine Malaria du hast, dann kann deine Leber mal kurz die Grätsche machen, ne, innerhalb von Stunden bis Tagen. Und ich habe so ein bisschen gedacht, so, ey, Alter, hoffentlich habe ich das nicht. Ja, und er macht hier so einen auf entspannt, ja komm, wir warten mal noch einen Tag, bis du deine Medikamente kriegst. Also da war ich schon so ein bisschen besorgt, ja, ich weiß aber auch nicht, warum ich ihm nicht gesagt habe, so, hier jetzt, Alter, mal ohne Scheiß, geh mir jetzt die Medikamente holen. Ja, habe ich aber nicht gemacht. War ich wieder zu nett. Hätte vielleicht auch doof laufen können. Ja? Also grundsätzlich würde ich da schon gerne manchmal so von der Einstellung her mehr der Typ sein, der sagt, hey, jetzt ist mal genug Firlefanz hier, hol mir jetzt den Scheiß. Ja. Bin ich seitdem auch ein bisschen geworden. Aber man lernt halt durch so Dinge, ja, weil hätte auch schief gehen können. Ne? Nur weil da irgend so ein anderer meint, ja, hat er jetzt heute keine Lust, macht er morgen. Wenn man ein komisches Gefühl hat bei sowas, dann muss man auch gucken, dass man halt demjenigen das deutlich macht. Ja. Gut, am nächsten Tag habe ich dann meine Medikamente bekommen. Ja, und was kriege ich? So eine kleine Packung mit 3 Pillen drin. Und ich so, echt jetzt 3 Tabletten? Und er so, ja, das passt. Du nimmst die 3 Tabletten, danach ist tot. Und das dauert dann halt eine Zeit lang, bis sich dein roten Blutkörperchen wieder regeneriert haben und dein Körper wieder, ne, den Schaden alles verarbeitet hat, aber es wird nicht mehr schlimmer und die Malaria ist kaputt. Und das stimmt auch. 3 Tage und ja, danach ging es mir immer noch, ne? Nicht so doll, aber das hat dann mit dem roten Pipi hat es, glaube ich, aufgehört. Also auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, dass es besser war, ne? Und das ist mir auch bestätigt worden von anderen Leuten. Ich habe es dann auch später online nochmal gelesen. Diese 3 Pillen-Medikamente, die funktionieren tatsächlich gut, ja. Die funktionieren in der Tat so gut, dass ich habe danach mal ein paar Fremdenlegionäre gefragt auch, was sie denn für Malaria-Vorbeugung machen, weil die sind ja dauernd irgendwo im Dschungel und in der Wüste und sonst irgendwo, ne? Und die haben gesagt, aber die nehmen gar kein Malarone mehr oder sonstige Vorbeugesachen. Die warten und wenn sie Malaria kriegen, dann nehmen sie was gegen die Malaria, weil das viel viel schädlicher ist, die ganze Zeit diese Präventionskacke zu fressen, als dann die paar Mal, wo du tatsächlich Malaria kriegst, einfach ein Malaria-Medikament zu nehmen. Und irgendwie sehe ich das auch so nach meiner Geschichte. Ja, also ich würde jetzt auch kein Vorbeugezeug mehr nehmen. Ich würde gleich so eine Anti-Malaria-Medikamente auf jeden Fall mir verschreiben lassen, das Zeug mitnehmen. Und wenn du Malaria hast, das irgendwie bestätigt ist, dann haust du das Zeug rein. Wenn du irgendwo im Busch bist und du bist dir nicht sicher und du hast hier, ja, das als Diagnose und du atmest irgendwie schwer und so weiter und so fort, ja, hast vielleicht auch noch Fieber, ja. Ich hatte eine Malaria-Art, wo ich kein Fieber hatte, aber es gibt ja verschiedene Arten, hast vielleicht Fieber, Schweißausbrüche, Schüttelfrost und so weiter, ja, ja, dann hau dir diese 3 Pillen rein, ja, schlimmer machst du es nicht dadurch. Also, da braucht man sich dann, das ist wie wenn du halt sagst, ja gut, habe ich halt einmal Antibiotika umsonst genommen, ja. Dumm gelaufen, ja. Aber was macht denn der Arzt in Deutschland, ne? Wenn du hingehst und sagst, hier, du hast Fieber, bakterielle Infekt, ja, der guckt nicht, was du für Bakterien hast. Eigentlich müsste der einen Abstrich machen, den ins Labor schicken, bestimmen, was du für eine bakterielle Infektion hast und dann ein zielgerichtetes Antibiotikum geben, das auf diese Art Bakterien zugeschnitten ist. Aber was macht er? Er verschreibt dir ein Breitbandantibiotikum. Und dann sagt er dazu, wenn es nach 3 Tagen nicht besser ist, kommst du nochmal vorbei. Und was macht er dann? Dann gibt er dir das nächste Antibiotikum. Ja. Bis es funktioniert, so ungefähr. Ja. Warum? Wahrscheinlich, weil die Scheißdiagnose nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Oder sonst irgendwas. Ja. Weil es für ihn einfach zeitlich und finanziell besser ist, wenn er einfach mal auf gut Glück ein Breitbandantibiotikum raushaut. Ja, das wirkt ja auch bei 90% der Fälle. Also spart er im Prinzip ja 90% der unnötigen Tests. Und finanziell macht das durchaus Sinn. Ja. Aber nicht für dich als Einzelnen, wenn du das Versuchskarnickel bist und er sagt, hier, ja, friss halt mal die. Ja. Und wenn sie die falschen sind, dann frisst du danach halt die anderen. Dann aber immer so tun, als oh, es wird zu viel Antibiotika verschrieben. Ist immer der Unterschied zwischen, gucke ich was auf eine Gesamtbevölkerung an oder gucke ich was auf einen Einzelfall an. Ja, und du bist immer ein Einzelfall, wenn du für dich das Beste versuchst die beste Methode, egal jetzt bei was, für dich ist nicht unbedingt die beste Methode für eine gesamte Gruppe. Ja? Wird dadurch hoffentlich klar, oder? So, das ist der Unterschied zwischen, was der Arzt entscheidet, was du kriegst und was du entscheiden würdest, was für dich das Beste ist. Und deswegen kriegt der Privatpatient, dem du alles abrechnen kannst, auch das Beste, weil der Arzt dann sagt, ja klar, machen wir da einen Test, wenn du einen haben willst. Dann dauert es halt nochmal 2 Tage oder 3, bis das aus dem Labor zurück ist. Wenn du so lange warten willst und Schmerzen haben willst, ist das deine Sache, ja. Ansonsten nimmst du halt direkt mal das, was höchstwahrscheinlich wirkt und dann, wenn es nicht wirkt, das andere. Man kann natürlich auch sagen, ja, dann machen wir den Labortest und du nimmst so lange schon mal das eine. Und wenn das nicht wirkt, dann wissen wir dann in 3 Tagen zumindest ganz sicher, was wirkt, dass wir nicht noch einen zweiten Fehlschuss hinterher setzen. Wenn du das bezahlen willst, sozusagen. Ja. Und dann, wenn du gut privat bist, versichert bist, denke ich mal, kann das durchaus sein, dass es deine Versicherung übernimmt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht gut privat versichert und als ich es war, hatte ich das Problem nicht. Ich kann es euch also nicht aus eigener Erfahrung sagen. Ich könnte mal einen Freund fragen, der Arzt ist. Werde ich vielleicht mal tun. Und dann lasse ich es euch wissen. So, ja, also im Prinzip lieber nachher die Therapiemedikamente nehmen, die auf Vorrat dabei haben, als sich prophylaktisch da die Leber wegzuknallen. Dann kann man jetzt wieder sagen, ja, aber das Malarone hat ja sicher die Auswirkung der Malaria abgeschwächt, so das wäre ja bestimmt viel schlimmer geworden sonst. Ja, das kann man immer behaupten. Ja, das kann man immer behaupten. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so, bin mir aber nicht sicher. Höchstwahrscheinlich hätte ich dann die Auswirkungen schneller gespürt, hätte ich aber auch schneller eine Therapie machen können. Ja, also Malaria ist normalerweise ja auch nicht tödlich, nicht so schnell tödlich, korrigiere ich mich mal, ja, sodass du dann durchaus halt Zeit hast, die Medikamente zu nehmen. Ne? Also außer du hast diesen fulminanten Verlauf, da hast du die Arschkarte gezogen, ich glaube, dann ist auch egal, ob du Malarone genommen hast. Und ich würde auch jetzt nicht drauf wetten, ob Malarone diese Wahrscheinlichkeit für den fulminanten Verlauf verringert oder erhöht, ja, weil es geht auf die Leber. Wenn der fulminante Verlauf, wenn ich mich jetzt da dumpf richtig erinnere, auch auf die Leber geht, dann könnte man natürlich auch sagen, vielleicht ist es nicht so gut, wenn du ein Medikament nimmst, was eh schon die Leber schwächt und dann noch eine Krankheit kriegst, die, wenn es dumm läuft, auf die Leber geht. Ich weiß es nicht. So, das soll jetzt aber auch keine Malaria-Aufklärung sein, ja, lasst euch da was von euren Ärzten erzählen, aber ihr könnt jetzt zumindest mal ein paar clevere Fragen fragen. Ob Malarone denn wirklich so empfehlenswert ist oder ob es nicht besser ist, zu warten, ob man überhaupt Malaria kriegt, ja, weil wenn du kein Malaria kriegst, dann brauchst du auch nicht das Zeugs fressen im Prinzip, ja. Je nachdem, wo du halt bist auch, ne. Hängt ja davon immer ab, in was für Gegenden du rumhängst. Jo, dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben 1 Stunde fast. Das war die Malaria-Story. Und in der nächsten Folge, kann ich euch schon verraten, was wir machen? In der nächsten Folge fliege ich dann zu einem unserer Außenposten. Und zwar mit Airsurf. Airsurf kennen wir aus dem Irak. Die gab es da unten auch. Ja, waren auch echt geile Piloten. Es waren eigentlich fast alles Südafrikaner, wenn nicht sogar alles. Vielleicht war auch ein Russe dabei oder zwei, ja, aber das sind so die Piloten, die du immer triffst, Südafrikaner und Russen. Mit Russen meine ich jetzt grobes Umfeld. Ich glaube, die sagen teilweise auch nur, dass sie Russen sind. Alles, was so in der ehemaligen UdSSR war. Na, aber ja, vielleicht sind es auch tatsächlich alles Russen. Ich weiß nicht, warum die da so oft unterwegs sind. Ja, also, dann würde ich sagen, danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart, wenn ihr noch dabei wart. Wie immer, freut mich, wenn ihr es durchgehalten habt und es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn Fragen sind, gerne unten fragen. Gerne auch den Kanal weiterempfehlen. Mal, auch ganz wichtig, mal die anderen Sachen in meinem Kanal anschauen. Ne? Wenn ihr nur Söldnergeschichten schaut, schaut mal Mike am Morgen an. Da erzähle ich ganz viel clevere Sachen. Gefällt euch vielleicht auch. Hilft euch auf jeden Fall weiter. In eurem Leben. Wenn ihr die Sachen dann umsetzt, über die ich rede. Cool. Dann war's das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Macht's gut. Wenn's euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein!